Diskurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Weihbischof Wilfried Theising aus Münster zum Thema das Gebet. Wir beschäftigen uns ja in dieser Sendung, in dieser Reihe Kurs Null mit den Grundlagen des Christseins. Und was könnte grundlegender sein als das Gebet in einer Religion, näherhin im Christentum, im katholischen Christentum, um das es uns ja hier geht. Und da sind wir sehr froh, dass sich Weihbischof Theising die Zeit nimmt, uns das ein bisschen zu erklären oder auch einfach eine persönliche Auskunft zu geben. Grüß Gott nach Xanten, Weihbischof Theising.
Ja, grüß Gott, schönen guten Tag.
Herr Weihbischof, Sie sind Weihbischof in Münster und jetzt habe ich Sie in Xanten begrüßt. Sie sind Regionalbischof für diese Region Xanten. Sie sind nach einem Studium der Theologie und Philosophie im Jahre 1989 zum Priester geweiht worden in Münster. Das heißt, Sie haben in diesem Jahr Ihr silbernes Priesterjubiläum. Das ist gar nicht so lange her. Ein guter Monat am 14. Mai. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch dazu. Nach Jahren in der Seelsorge wurden Sie am 31. Mai 2010 zum Weihbischof von Münster ernannt bzw. bestellt, wie das im Jargon heißt. Und Sie sind in der Deutschen Bischofskonferenz unter anderem Mitglied der Kommission für Wissenschaft und Kultur und der Kommission für Ehe und Familie. Ferner sind Sie auch Bischof für Hochschulpastoral und bischöflicher Beauftragter des katholischen akademischen Ausländerdienstes. Weihbischof Theising, wir sprechen hier über das Gebet und im Grunde weiß ja auch jeder Mensch irgendwie was dazu zu sagen. Naja, da hat man schon so seine Vorstellung. Gebet, das ist eben in allen Religionen, in denen, die man so kennt, ist das üblich. Aber wenn man jetzt erklären sollte, was es denn eigentlich ist, da ist es schon irgendwie schwieriger. Jetzt fragen wir Sie, den katholischen Christen Wilfried Theising, wenn Sie sagen, dass Sie beten, was meinen Sie denn da?
Damit meine ich, dass ich mich bewusst Gott zuwende, dass ich mich hinwende zu Gott und ihm einfach mein Leben nahe bringe, meine Situation und dass ich einfach in seiner Nähe sein möchte. Das ist für mich zunächst einmal der erste Schritt des Gebetes.
Und warum machen Sie das eigentlich?
Ich mache das, weil ich überzeugt davon bin, dass mein Leben seinen Anfang in Gott genommen hat. Ich bin überzeugt, dass ich Gott das Leben zu verdanken habe, dass er mein Schöpfer ist, dass er ja mich erdacht hat und dass ich von daher ja seine Nähe brauche als Geschöpf, dass ich besser leben kann, wenn ich in seiner Nähe auch bin, wenn ich mich ihm zuwende, wenn ich mit ihm Verbindung halte. Das setzt für mich schon voraus, Gebet, dass ich mir über Gott Gedanken gemacht habe und dass ich letztlich zu dem Schluss komme, dass es ihn gibt, dass er da ist und dass ich auch mit ihm in Kontakt treten kann.
Dass Sie mit ihm in Kontakt treten können. Also wenn wir von außen schauen, dann denkt man, naja, Gott ist ja überall und der ist immer da und da braucht man jetzt nicht extra einen eigenen Zugang oder selber irgendeinen Schalter umlegen, dass man dann zu ihm hinkommt, der ist ja sowieso schon da. Sie sagen aber, nein, ich bete, um mich bewusst in seine Nähe zu stellen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären.
Ja, also dass er immer da ist, davon bin ich überzeugt und selbst wenn ich ihn vergesse, wenn ich keinen Kontakt zu ihm suche, ist er trotzdem da. Das ist meine Überzeugung. Aber es verändert mein Leben, mein Handeln nochmal sehr, wenn ich bewusst diesen Schritt tue, wenn ich mich bewusst Gott zuwende und wenn ich ihm im Gebet mein Leben nahe bringe. Es ist also ein Akt, der mir hilft, insgesamt mein Leben besser leben zu können, als ohne den Kontakt zu Gott zu haben.
Sie bringen ihm ihr Leben hin. Was heißt denn das?
Also ganz praktisch, zum Beispiel, wenn ich morgens bete, wenn ich in den Tag gehe, dann schaue ich immer auf das, was kommt an diesem Tag. Da sind verschiedene Termine, da sind immer Menschen, denen ich begegnen werde. Ich nehme mal ein Beispiel, da ist Firmung am Abend in einer Gemeinde. dann spreche ich morgens schon ein Gebet für diese Jugendlichen, dass Gottes Geist sie an diesem Tag erfüllen möge. Oder ich bin in einer schwierigen Besprechung, da ist ein Konflikt, den ich mitlösen möchte, dann bringe ich das, also morgens schon auch vor Gott, bringe ich das ins Gebet. Und ich mache die Erfahrung, dass ich gelassener dann in Begegnungen gehe, dass ich bewusster reingehe und dass ich meine, auch insgesamt einfühlsamer zu sein, dass ich insgesamt mit einem guten Gefühl da reingehe und dass man das nachher auch dem Gespräch oder der konkreten Begegnung anmerken kann. Also dass mir da wirklich auch eine Kraft geschenkt wird, die mich dann durch den Tag hindurch begleitet.
Das kann man ja, wenn man den Internetauftritt Ihres Bistums besucht und dann bei Ihnen ein wenig schaut nach Ihrem Profil, dann stößt man irgendwann auch auf eine Stelle, wo Sie sagen, dass Ihnen die Gebetsunterstützung für Ihre Arbeit, wo ja, ich meine, so eine Arbeit als Regionalbischof, da ist viel Organisatorisches, viel ganz Trockenes und auch, Sie haben es eben auch schon angedeutet, ab und an auch konfliktreiches Arbeiten angesagt, und da sagen Sie, ist Ihnen die Unterstützung durch das Gebet der anderen sehr wichtig. Glauben Sie das wirklich, dass das was bewirkt, wenn andere für Sie beten?
Ja, ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Also ich bin in zwei festen Gebetsgemeinschaften. Das eine ist in meiner früheren Pfarrei, wo ich tätig war, und das andere ist in Kevela, hier unser großer Wallfahrtsort am Niederrhein. Da gibt es auch eine Gebetsgemeinschaft. Beide sind um Maria herum entstanden. Und da bin ich mit mehreren tausend Menschen jeden Tag verbunden, wo wir uns gegenseitig versprochen haben, ein Gebet für die anderen Mitglieder zu sprechen. Manchmal rufen wir uns auch an, einige, die sich gut kennen, und fragen uns gegenseitig, hast du noch etwas, was ich mit ins Gebet nehmen sollte? Wofür kann ich heute eintreten bei dir? Und da spüre ich immer wieder, dass mir das eine Kraft schenkt und dass mich das insgesamt auch motiviert und auch stark macht, dass ich weiß, ich bin mit bestimmten Situationen nicht alleine, sondern da sind die anderen Menschen und letztlich ist Gott da, der das mit seiner Liebe begleitet. Davon bin ich ganz tief überzeugt.
Sie sagen, dass Sie sind davon überzeugt. Woher nehmen Sie die Überzeugung oder woher kommt die?
Ja, das ist immer schwierig, anderen das verständlich zu machen. Wenn ich jetzt, ich spreche da jetzt nicht gleich von Wundern oder von besonderen Erlebnissen, aber doch von der Erfahrung, dass vieles, was mir oft noch Kopfzerbrechen macht, was problematisch erscheint, wo ich noch unsicher bin, dass vieles sich dann gut auflöst, dass vieles in einen guten Schluss mündet oder in eine Klärung. Und das führe ich auf das Gebet zurück. Das kann ich natürlich nie beweisen, aber ich bin überzeugt, dass das Gebet dazu wesentlich beigetragen hat. Aber das kann ich, glaube ich, einem Außenstehenden nie beweisen. Ich kann das erzählen, ich kann davon berichten, aber ich kann die Erfahrung nicht unmittelbar rüberbringen. Das muss man mir dann letztlich abnehmen oder einfach auch glauben. Aber für mich stellt sich das so dar. Und es gibt einzelne Beispiele, wo ich also wirklich sehr ratlos war oder wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und wo dann wirklich etwas sich aufgelöst hat und ein gutes Ende auch gefunden hat. Und da bin ich überzeugt, dass das auch dem Gebet zuzuschreiben ist.
Wenn ich jetzt diese Erfahrung auch machen möchte, aber vielleicht an einem Punkt bin, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, naja, ist das jetzt das, was mir die Kirche da erzählt, geht das da wirklich mit rechten Dingen zu? Und ich finde zwar diesen Jesus ganz toll und ich glaube da auch irgendwie, dass der was mit Gott zu tun hat und dass es auch einen Gott gibt, aber so ganz vielleicht traue ich dem Frieden noch nicht. Geht dann dieses Beten trotzdem oder muss ich erstmal fix im Glauben stehen, um dann loslegen zu können?
Ich würde sagen, das ist so ein Herantasten. Ich würde nicht sagen, das geht sofort. Das kann ja leicht auch eine Überforderung sein oder dann auch eine dass man mit einer falschen Erwartung daran geht, dass ich jetzt Gebet heißt für mich nicht, ich bitte Gott um etwas und er muss mir das dann geben und dann kommt das auch so, sondern ich verstehe das vor allem so, dass Gott mir einfach durch den Alltag dann ja auch seine Nähe zukommen lässt, dass er Dinge so fügt, dass es am Ende auch gut wird. Ich würde einen Menschen immer einladen, mitzugehen erst einmal. Ich glaube, wir brauchen da Gebetsgemeinschaft oder Gebetsgefährten, wo einer dem anderen auch erst einmal zeigt, wie kann Gebet aussehen. Gebet, das ist Sammlung, das ist erstmal still werden, einfach mal innehalten, einen ruhigen Punkt im Alltag finden. Ich glaube, das sind die ersten Schritte für viele Menschen, dass sie aus dem Lauten, aus der Hektik herauskommen und dann im Raum der Stille und der Ruhe auch eine Wahrnehmung für Gott entsteht. Und da ist es sehr hilfreich, wenn andere, die eine lange Gebetserfahrung haben, wenn die einem dabei helfen. Ich glaube, dass da diese Hilfe von Mensch zu Mensch auch wichtig ist und dass auch ein gewisses Einüben ist. Gebet ist immer auch eine gewisse Einübung. Das hat was mit Unterbrechung des Alltags zu tun und mit Freiräumen, die man sich setzt, aber die man dann auch nutzt. Und ich glaube, dass man dann über viele kleine Schritte zu einer Tiefe auch im Gebet finden kann, zu einer Erfahrung, wo dann auch Gott wahrgenommen wird, wo ich spüre, da ist eine Kraft und da ist einer, der mir zuhört und der auf der anderen Seite mein Partner ist in diesem Gebet.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Grundlagen des Christseins. Heute geht es um das Gebet und wir sind verbunden mit dem Münsteraner Weihbischof Wilfried Theising. Herr Weihbischof, jetzt haben Sie mehrfach von den gemeinschaftlichen Erfahrungen und dem gemeinschaftlichen Gebet, dem Gebet füreinander auch gesprochen. Wenn Sie jetzt so in Gemeinschaft beten, was ist denn das Besondere eigentlich an diesem Gemeinsamen? Also normalerweise denkt man ja, beten, das macht jeder für sich in seinem Kämmerlein und hat da einen schönen Draht zu Gott. Aber bei Ihnen hört man durch, das gemeinschaftliche Beten ist Ihnen sehr wichtig.
Ja, das ist mir sehr wichtig. Auch das Einzelne, das ganz persönliche Gebet finde ich auch sehr schön. Also das brauche ich auch an manchen Tagen oder an manchen Stellen, wo ich einfach, ja, wie man so sagt, mit dem lieben Gott alleine sein muss oder alleine sein möchte. Aber ich mache doch die Erfahrung, dass die anderen Beter mir auch helfen, dass ich Gott im Blick behalte, dass ich ihn nicht verliere. Dazu, oder diese Gefahr sehe ich schon häufig im Alltag. Wenn so vieles auf mich hereinprasselt, dann ist es immer gut, wenn noch andere da sind, die auch mal innehalten oder sagen, lass uns doch mal zusammen beten. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bete zum Beispiel im Auto sehr gerne den Rosenkranz. Das kann ich aber besser mit mehreren als alleine. Oder wenn ich irgendwo auf dem Weg bin, wenn es eine kleine Wegstrecke gibt, dann kann man sich gut unterhalten, aber man kann auch manchmal sehr schön zusammen beten. Bis hin, dass es an bestimmten Tagen auch wirklich eine tiefe Erfahrung ist, mit anderen in die Kirche zu gehen, auch unter Umständen vor dem Allerheiligsten zu beten, auf jeden Fall sich auch ja in dieser Gemeinschaft vor Gott wahrzunehmen, dass ich nicht ein einzelner Mensch bin. Gott hat mich nicht fürs Alleinsein geschaffen, sondern er hat mich auch in eine Gemeinschaft gestellt, so wie Gott selber, der Dreifaltige, auch in den drei Personen da ist. Und im Grunde zeigt es Gott schon von seiner Seite her, dass alles Leben auf Gemeinschaft angelegt ist.
Jetzt ist ein Stichwort gefallen, Rosenkranz. Sie haben gesagt, das beten Sie gerne im Auto und dann auch ganz gerne nicht allein, weil das ist ein bisschen schwierig dann allein. Das ist ja nun eine Gebetsform, die aus ganz fixen Formulierungen besteht. Die Gebete sind vorformuliert. Also Sie sprechen da nicht etwas, was Sie sich selbst entwerfen, sondern was vorgegeben ist. Und viele, die sowas von außen das erste Mal erleben, denken sich, ach du liebe Zeit, jetzt beten die da so einen Text runter, der ihnen vorgegeben ist. Wo ist denn da Platz für das Persönliche, für die eigene Begegnung mit Gott?
Also ich glaube, es braucht immer beides. Also das frei formulierte Gebet, das, was ich wirklich aus dem Herzen spreche, aus der konkreten Situation. Aber es braucht auch immer das Gebet, auf das ich zurückgreifen kann. Ich spüre jedenfalls, ich kann nicht immer frei beten oder ich bin manchmal müde oder bin in irgendeiner Weise nicht in der Lage, eigene Gedanken zu fassen. Dann hilft mir sehr ein Gebet, das ich auswendig kenne, das formuliert ist und wo ich mich in die Tradition auch der Kirche und der vielen anderen Beter mit hineinbegeben kann. Beim Rosenkranz wird mir immer deutlicher, dass das vor allem auch ein meditatives Gebet ist. Gerade durch die Wiederholungen kommt mein Inneres dadurch ganz stark zur Ruhe oder auch zu einer, findet auch einen Halt. Erlebe ich etwa auch bei Kranken oder bei Sterbenden. Das muss man manchmal sehr gut abwägen. Es gibt Situationen, da kann man im Moment noch nicht beten, da ist vielleicht nicht die Atmosphäre, aber ich erlebe doch oft auch das andere, dass dann gerade das Rosenkranzgebet sowohl einen Kranken, einen Sterbenden in eine Ruhe bringt und in eine Stärke oder auch die Angehörigen. Und dass das sehr wohltuend ist und dass ich in solchen Situationen nicht permanent frei beten kann. Das würde ja vielleicht auch alle überfordern und es würde auch eine gewisse Gefahr da sein, manchmal ins Banale abzurutschen, wenn ich zu sehr auf das eigene da setzen will. Denn dann muss ich mich so konzentrieren und muss Dinge so gut ins Wort bringen, das kann ich oft in Extremsituationen gar nicht. Und da hilft ein solches Gebet aus dem Gebetsschatz der Kirche. Und es muss eigentlich beides zusammenkommen. Das ist für mich beides sehr, sehr wichtig.
Das hört sich ein bisschen so an, als ob das Gebet, von dem Sie sprechen, nicht nur eine konzentrierte Dimension hat, sondern auch eine des Loslassens.
Ja, das ist sehr schön formuliert. Dem kann ich sehr zustimmen. Dass ich mich manchmal einfach auch fallen lassen kann durch das Gebet, wenn eine enorme Anspannung da ist in schwierigen Situationen, dass ich durch ein meditatives Gebet, etwa den Rosenkranz, das können auch andere Gebete sein, dass ich dadurch auch wirklich in eine Situation hineinfinde, die manches auch sacken lässt oder die manche Anspannung löst und auch manchen Ärger oder Frust unter Umständen löst oder auch manche große Angst und Not bis hin eben in die, wo es an die Grenze unseres Lebens geht. Da habe ich das meditative Rosenkranzgebet schon sehr oft als eine große Hilfe erfahren.
Also wir leben ja auch in Zeiten, in denen wir auf alles Mögliche achten müssen, wie wir erscheinen, wie wir auftreten, was wir für einen Eindruck hinterlassen, wie wir uns präsentieren und verkaufen. Und jetzt, wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen, das ist beim Gebet, kann man das alles eigentlich beiseite lassen, weil hier kann man so in eine Begegnung gehen, wie man ist.
Ja, ich muss Gott ja nicht mehr sagen, wer ich bin. Ich muss mich auch nicht beweisen. Ich muss ihm nicht sagen, was ich alles kann und was ich für ein toller Mensch bin. Das Gute, was ich in meinem Leben finde, was da ist, das kennt er und er kennt auch meine schwachen Seiten und meine Sünde, meine dunkle Seite. Also ich muss ihm das alles ja eigentlich gar nicht sagen. Oder was könnte ich Gott schon sagen, was er nicht eigentlich schon wüsste? Also wir können Gott keine Neuigkeiten über uns erzählen. Also wenn man Gebet so verstehen würde, wäre das sicher ein Missverständnis. Aber es tut uns gut, mit Gott über unser Leben ins Gespräch zu kommen. Es tut uns gut, weil sich dabei etwas klärt. Dabei bekomme ich nochmal eine neue Sicht und komme nochmal zu einem neuen Blick auf mein Leben. Gerade dann, wenn ich es bewege, wenn ich es vor Gott beschreibe, wenn ich ihm erzähle, was meine Freude oder meine Not ist. Ich glaube, dass wir dadurch nochmal konkreter unser Leben anschauen und uns unseres eigenen Lebens bewusster werden. Also es hat für mich auch etwas damit zu tun, des eigenen Lebens bewusst zu sein. Wenn ich das dann ins Gebet bringe, dann hat das schon eine Bedeutung, da geschieht eine Entwicklung auch im Leben und ich kann das eben mit Gott gemeinsam anschauen. Und er hilft mir, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal meinen Blick verändere oder dass ich nochmal auf etwas aufmerksam werde, was ich vorher nicht gesehen habe. Aber ich muss ihm sicher nicht etwas im Gebet sagen, was er nicht schon vorher gewusst hätte.
Also um das noch einmal zu klären und auf den Punkt zu bringen, wenn Sie sagen, dass in Ihrem Gebet zum Beispiel eine Wirkung ist, dass Ihre Perspektive, Ihr Blick ein anderer wird, dass auch, sagen wir es ruhig, auch Sie sich durchaus ein bisschen verändern, dann führen Sie das nicht darauf zurück, dass Sie jetzt in einem bestimmten meditativen Zustand plötzlich selber neue Räume, neue Kosmen sich eröffnen, sondern dass Sie einem Gott begegnet, der Sie kennt.
Ja, und das hat jetzt auch nicht gleich jedes Mal die Wahrnehmung, dass ich immer gleich, ich sag mal, in Verzückung gerate, also dass ich jetzt jedes Mal gleich alles ganz bewusst wahrnehme, sondern an vielen Tagen vollzieht sich das auch sehr normal. Oder es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, ja, oder die Frage, ist Gott denn wirklich da? Das ist ja nicht jetzt immer nur die absolute Sicherheit, sondern manchmal auch durchaus auch die Frage, die Offenheit nach Gott. Aber dass ich insgesamt doch spüre, dass mich das auf einen guten Weg bringt. Und ich muss jetzt nicht bei jedem Gebet die ganz große Erfahrung haben. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis oder auch sogar eine Überforderung. Das könnten wir, glaube ich, gar nicht aushalten, wenn jedes einzelne Gebet jedes Mal eine so intensive Gotteserfahrung wäre, ja, dass man eigentlich auch gar nicht mehr weitergehen kann, sondern dann muss man ja eigentlich, kann man nur noch hocken bleiben. Also das so empfinde ich Gebet nicht, sondern es ist ein Teil meines Alltags und ich komme aus dem Alltag, bringe das, was ich erfahre, ins Gebet und ich nehme vom Gebet her Impulse wieder mit für den Tag, für Begegnungen. Also letztlich geht es für mich beim Gebet darum, ein Mensch der Realität auch zu sein, der Wirklichkeit. Mein Leben in die Wirklichkeit Gottes bringen und von Gott etwas in unsere Wirklichkeit. Das, so verstehe ich Gebet. Also Beter sind für mich Realisten auch.
Das ist natürlich ein starker Satz, der viele sicherlich erstmal etwas irritieren wird. Mhm. Man denkt eigentlich, das Gebet ist genau das Gegenteil davon. Da kann man sich schön aus der ganzen Realität und den ganzen Düsternissen und all dem, was einem so im Leben begegnet, fliehen in eine schöne, heile Welt. Jetzt sagen Sie genau das Gegenteil.
Ja, also da würde ich auch immer dagegen halten und sagen, wenn einer meint, er kann mit dem Gebet jetzt von der Wirklichkeit sich entfernen, dann hat er nicht nur das Gebet missverstanden, sondern das wäre ja letztlich auch eine Entfernung von Gott. Denn Gott geht ja in die Wirklichkeit der Menschen. Die Inkarnation, die Menschwerdung Jesu ist ja darauf ausgerichtet, in unsere Lebenswirklichkeit reinzukommen und sich nicht daraus zu halten. Also Gott selber geht ja in die Wirklichkeit hinein. Und deswegen kann ich mir nur vorstellen, wenn ich bete, dass mich Gebet immer in die Realität, in die Wirklichkeit führt. Wenn es mich davon wegführen würde, dann wäre das ja am Ende nur eine, ja, irgendwo unrealistische oder irreale Welt, in die ich mich da verkriechen würde. Ich fände das sehr traurig, wenn das am Ende das Ergebnis meines Gebetes würde.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Weihbischof Wilfried Theising aus Münster über das Thema das Gebet. Jetzt haben Sie gesagt, Weihbischof Theising, Gott geht ja in die Wirklichkeit, er sucht den Menschen auf. Wieso macht er das denn eigentlich? Also ich meine, wir reden ja hier von Gott, also er könnte alles Mögliche machen, aber dass er nun unbedingt ein gesteigertes Interesse an uns kleinen Würmern hat, davon ist ja eigentlich erstmal nicht auszugehen. Jetzt sagen Sie, er macht das trotzdem.
Doch, ich glaube schon, dass er an uns kleinen Würmern sogar großes Interesse hat. Also das ist meine Überzeugung, dass er sich wirklich für jeden Menschen interessiert, weil unser Leben nach meiner Überzeugung von ihm her kommt. Das ist sein Leben, das er da in die Welt bringt, wenn er uns das Leben schenkt. Und durch die Menschwerdung Jesu hat er uns gezeigt, wie sehr er daran Anteil nimmt und wie sehr er sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist für die Christen ganz wesentlich, wenn sie dieses Evangelium von Jesus rüberbringen wollen zu den Menschen, deutlich zu machen, dass Gott eine Beziehung zu jedem einzelnen Menschen hat und dass er an dieser Beziehung auch interessiert ist, bleibend interessiert ist, dass Gott nicht einfach uns als kleine Würmer ansieht.
Was verändert sich im Leben, wenn diese Beziehung auf welche Weise auch immer zustande kommt?
Also mir gibt das Gelassenheit. Das kann ich für meine Person sagen. Ich meine, mich so wahrzunehmen, dass ich ein relativ gelassener Mensch bin, auch in schwierigen Situationen, dass ich optimistisch bin und dass ich die Grundeinstellung habe, ich bin erlöst und mein Leben ist in der Hand Gottes geborgen. Und deshalb bin ich, glaube ich, ein Mensch, der nicht sehr ängstlich ist. Das führe ich auf das Gebet zurück oder auf diese Beziehung auch zu Gott. Das würde ich schon so deutlich sagen, dass das für mich jedenfalls sich so zeigt. Das macht mich wirklich auch in vielen Situationen stark.
Diese Beziehung, die Sie stark macht, auch mit Hilfe des Gebets, da haben Sie vorhin am Anfang unseres Gesprächs auch davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, Gott zu verlieren, in Anführungszeichen. Wenn man denkt, als Außenstehender, ein gläubiger Mensch, ein überzeugter Christ, ein überzeugter Katholik, der hat irgendwann mal zum Glauben gefunden, sei es durch die Erziehung, sei es durch ein Erlebnis oder durch eine Hinwendung zur Kirche, und der tritt dann in diese Kirche ein und ist in dieser Kirche und der glaubt und der hat das sozusagen sein Leben lang, der hat jetzt irgendwann mal dieses Ticket gelöst und damit sitzt er im Zug und kann sich hinsetzen und fährt drauf los und alles ist gut. Jetzt hört man aber bei Ihnen, das ist ein sehr lebendiges Geschehen, das durchaus auch nicht unangefochten ist, diese Beziehung.
Ja, das erlebe ich auch. Immer, wie wir das aus unseren alltäglichen Lebensbezügen ja auch kennen, wo auch in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen auch manchmal etwas unterbrochen wird oder abgebrochen wird und wo wir ja spüren, da müssen wir auch Beziehungen pflegen. Ein Ehepaar muss seine Beziehung, seine Liebe zueinander auch pflegen und dafür auch etwas reingeben, sonst kann es auch irgendwann zu Ende sein. Und ich glaube, dass wir in der Gottesbeziehung das ähnlich erfahren können, dass ich also wenn ich mich in alle möglichen Aktivitäten reinstürze, ich sehe da bei mir oft die Gefahr, dieses noch zu tun und das noch zu tun und was weiß ich, die Termine auch ganz knapp zu legen, dass ich dann schon Gott manchmal auch ein Stück aus dem Blick verliere. Dass die Gefahr da ist, dass ich das alles dann aus eigener Kraft und Motivation tun will, aber dabei ihn manchmal auch außen vor lasse. Diese Gefahr, diese Versuchung sehe ich schon. Und dabei zu sehr auf mich zu setzen, obwohl ich weiß, wie begrenzt ich doch eigentlich bin.
Und nun gibt es diese Gefahr und es gibt auch die Erfahrung von vielen Menschen und da gehören durchaus auch Heilige dazu, dass es irgendwann auch einen Punkt geben kann oder eine Phase, wo das Gebet scheinbar, sagen wir, ins Leere läuft, um nicht zu sagen in einen dunklen Abgrund, aus dem keine Antwort kommt. Dass einfach das Beten irgendwie nicht mehr funktioniert oder keine Antwort mehr kommt. Was macht man denn da?
Also solche Zeiten habe ich auch schon erlebt, ja, wo das Gebet so einem so ganz trocken vorkommt oder wo das Gefühl da ist, dass da geht für mich eigentlich keine Lebendigkeit aus oder ich bin nach dem Gebet irgendwo nicht gelassener oder fröhlicher oder so oder das Gefühl, hat das jetzt überhaupt was gebracht? Ich glaube, solche Zeiten erleben viele, vielleicht müssen wir die sogar manchmal erleben, um das wieder neu auch zu entdecken, was das Gebet eigentlich ist, dass es eben nicht darum geht, jetzt einfach nur ein paar Sätzchen, sag ich mal, zu beten oder etwas zu sagen, sondern mich ganz Gott hinzugeben. Das ist ja Gebet ist immer auch eine Hingabe. Die Frage ist, können wir das immer oder halten wir uns nicht manchmal auch zurück? Das ist wirklich für mich oft eine Herausforderung gewesen. Das kann ich aber immer auch, oder da kann ich auch festmachen in meinem Leben, wo das Gebet lebendig war, da ging es mir in der Regel gut und wo ich mich schwer tue mit dem Gebet, da ist oft auch etwas unklar oder da sind irgendwelche Probleme, das kann ich miteinander auch in Verbindung bringen.
Kurs Null bei Radio Horeb, heute geht es uns um das Gebet und wir sprechen mit Weihbischof Wilfried Theising aus Münster. Weihbischof Theising, Sie haben vorhin davon gesprochen und wenn wir Sie schon am Apparat haben, müssen wir da auch einfach ein bisschen drauf eingehen. Haben Sie davon gesprochen, von Ihren Erfahrungen auch mit dem Wallfahrtsort Kevela,
Ja. Wo
ja Radio Horeb auch regelmäßig die Messe überträgt und andere Übertragungen. So ein Wallfahrtsort, so ein Pilgerort, der ja auch mit viel Gebetsleben verbunden ist. Was bedeutet das? Was muss man sich da vorstellen? Was ist das Besondere an so einem Ort wie Kevela?
Kevela ist für mich ein Ort, wo ich spüre, ich werde erwartet. Also da bin ich willkommen. Ja, da ist Maria, die auf mich wartet. Da ist Gott, der auf mich wartet. Also ich bin willkommen. Und nochmal dieses Bewusstsein, ich werde auch gesehen. Ich werde wahrgenommen von Gott. Also das vermittelt mir Kevela sehr stark.
Und eine weitere Frage, die wir Ihnen auch stellen müssen, weil ja in Ihrem christlichen Leben natürlich nicht, oder Gott der eine natürlich die zentrale Rolle spielt, aber eben auch Gott, wie Sie das nennen, der Dreifaltige, dieser Jesus, der Name ist ja auch schon gefallen in der Sendung, spielt eine besondere Rolle. Ohne den kann man sicherlich auch jemanden wie Maria nicht verstehen. Was bedeutet dieser Jesus für Ihren Glauben?
Also wenn ich Maria verehre, geht es ja immer auf Christus zu. Marienverehrung ist ja im tiefsten immer Christusverehrung. Wir bleiben ja nicht bei Maria stehen oder Maria lässt es auch gar nicht zu, dass wir bei ihr nur bleiben, sondern sie führt uns ja immer zu Jesus hin. Das Wort von der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Also da verweist sie ja ganz deutlich auf auf Jesus. Und das ist im Grunde ja Marienverehrung, mit Maria zu Jesus gelangen. Und für mich ist Jesus der Sohn Gottes, der sich ohne Vorbehalt, also mit allem, was sein Leben ausmacht, den Menschen verschrieben hat, sich den Menschen hingegeben hat, ja sogar sich uns ausgeliefert hat. Also das ist für mich ja wirklich der Anker meines Lebens.
Das Gebet, darum ging es heute hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit Weihbischof Wilfried Theising aus Münster. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Wenn Sie möchten, bestellen Sie sich eine CD unter 08328921120 oder schauen Sie auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Dort finden Sie in Kürze diese Sendung auch. Vielen herzlichen Dank, Weihbischof Theising, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und uns Rede und Antwort gestanden haben. Danke für Ihr Zeugnis. Wir haben heute über das Gebet gesprochen und kommen nicht umhin, Sie zum Abschluss dieser Sendung auch um ein besonderes Gebet zu bitten, nämlich um den Segen.
Das will ich gerne tun. Es segne und beschütze euch alle. Die Menschen, die euch anvertraut sind, für die ihr betet und die für euch beten. Der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.